der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Andreas Neef, Mediadirektor von L'Oreal.
Ja, hallo Erik.
Moin. So, Andreas, die stelle ich am besten kurz selbst vor, bevor du dich vorstellst. Wir werden heute darüber sprechen, wie die Digitaltransformation bei L'Oreal bis jetzt vonstatten gezogen ist und was vor euch liegt. Aus meiner Sicht ist L'Oreal eines der leuchtenden Vorbilder, wie auch FMCGler. Und ihr seid ja deutlich mehr als FMCGler. Aber wie sich jemand, der nicht im Direct-to-Consumer groß geworden ist, im Digitalen nicht nur behaupten, sondern wirklich richtig durch Wachstum weiterentwickeln kann. Darüber hinaus seid ihr bekannt dafür, dass ihr schon viele der Prozesse geinhoused habt, nach innen gezogen habt. Wir wollen darüber sprechen, wie Programmatic und Creative und Testing zusammenläuft und was ihr für Erfahrungen und Ansätze habt mit der künstlichen Intelligenz. Unter anderem, mal gucken, wo es uns hintreibt.
Ich freue mich drauf.
Ich mich aber auch. So, Andrea, stell dich kurz vor. Was bist du hier? Was machst du hier? Was sind so deine Herausforderungen? Wie konntest du so weit kommen?
Ich muss mit Schrecken feststellen, jetzt wo du mich darauf ansprichst, dass ich schon vor längerer Zeit hier gestartet habe. Ich bin 2011 von der Metro-Gruppe rübergekommen, wo ich eine internationale Verantwortung hatte für Mediastrategie und Einkauf, weltweit die Expansion in den Osten betreut habe und war doch verantwortlich für die Verhandlungen mit den externen Partnern und bin 2011 zu L'Oreal gekommen.
Mhm. Ein Kind des Retails, also nicht das Direct-to-Consumer streng.
Na, ehrlicherweise ein Kind der ganz klassischen des Media-Aufstiegs eigentlich der Nullerjahre, ne, wo alles losging, weil ich auch eine Agenturerfahrung habe, ganz zu Anfang auch bei Mediacom gestartet bin. Hatte das große Glück, direkt große Brands damals zu beraten, erinnere ich noch, wie Coca-Cola, Telekom, als der Markenrelaunch kam in Deutschland. Waren spannende Zeiten und damals ging es ja auch los, dass die Publisher anfingen, Digitalinventare in großer Verfügbarkeit anzubieten. Und das war ehrlicherweise 2011 genau die Welt, auf die man hier gestoßen ist. Immer noch mit zwar insgesamt geringem Digital-Share damals, erinnere ich, versus klassischen Medien. Aber das, was in Digital passierte, vor allen Dingen, war sehr inventargetrieben und vor allen Dingen von der Zielsetzung getrieben, möglichst alles abzukaufen, was da draußen existiert. Mhm. War halt eine richtige In-Order-World, ne, um es so zu beschreiben. Es wurde bestellt, ne, was an Masse nötig war, um Kampagnen von uns zu unterstützen. Das war so der Status, in dem wir hier angefangen haben. Und dann war relativ schnell eigentlich klar, dass was passieren muss, dass wir eine Evolution brauchen. Damals haben wir auch intern viel von einem State of Urgency für digital gesprochen.
Ja.
Das wurde viel, aber auch international unterstützt. Damals durch Lubomira Rusche, die gekommen ist, international, Digitalkollegen.
Die CDO, die
absolut die tolle Teams in Paris aufgebaut hat, mit richtig Fachexpertise, die uns hier in den Ländern auch supporten konnten. Weil wir hier auch gesehen haben, dass wir erstmal den Bedarf haben, digitale Kollegen einzustellen. Digitaldirektoren, Digitalmanager, die auf den Brands gearbeitet haben, aber eben auch Corporate. Und das war das Ökosystem, in dem Programmatik dann auch diskutiert wird. Damals hieß es ja noch RTB, ne?
Ja, genau.
Damals hieß es noch Restplatzvermarktung.
Das wurde damals als Schimpfwort benutzt.
Total. Ja. Und ich erinnere mich an so viele, die Mexiko-Diskussionen, ich sag mal so um die 2011, 12, 13, wo dann auch in Frage gestellt wurde, warum sollen denn große Advertiser mit den Budgets, die sie zur Verfügung stellen können, überhaupt in diese Restplätze gehen? Es wird ja nur zu einem qualitativen Verlust fühlen.
Richtig.
Führen, wo wir doch eigentlich valorisierte Brands haben, die wir unterstützen wollen. Erstens in Awareness, zweitens auch im richtigen Durchfunneln von Konsumentenkontakten bis hin zur Website oder in die Datengeneration. Das waren die großen Diskussionen.
ATB ist ja heute kein Schimpfwort mehr. Würdest du heute sagen, dass Programmatic das neue Normal ist?
Was du siehst, also ich glaube, es wird das neue Normal erst noch werden. Ich glaube, wir sind in so einer Übergangsphase. Wir haben uns 2016 auf ich sag mal, maximal 9 oder 10 Kampagnen mit Kollegen, die wir von der Agentur ausgeliehen haben bei uns, das komplette digitale Ökosystem in den Kampagnen angeguckt. Mhm. Haben alle Digitalkampagnen auf den Tisch gelegt, über 1000 an der Zahl und einfach mal ausgezählt, wo liefern wir eigentlich wie an Konsumenten ab, in terms of reach and frequency. Mhm. Was du erkannt hast, ist, dass wir entweder sehr unterperformt haben oder sehr überperformt haben in der Strecke von Kampagnen auf Frequency Caps. Mhm. Wir haben tatsächlich, um die Ausreißer zu nennen als Beispiel, auf einzelnen Kampagnen bis zu 14 Mal einer Konsumentin gesagt, da kommt eine neue Mascara. Mhm. Das kann man besser steuern.
Ja.
So konnten wir unheimlich schnell Savings generieren und haben durch jetzt endlich diesen, ich sag mal, Bogen, der möglich war, über die Inventare hinweg durch Programmatik, Frequency Caps viel besser aussteuern können. Mhm. Heute liegen die in einem rationalen Bereich zwischen 4 und 8, was uns ermöglicht hat, wirklich Reichweite aufzubauen, messbar Net Reach zu steigern und die Kampagnen länger durchzuziehen, always on zu gehen.
Ja, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, auf dieses die neue Möglichkeiten, die neuen Chancen und wie ihr sie nutzt. Kurz nochmal zu dir, du bist hier Mediadirektor, ich glaube, du bist für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich.
Ja, genau.
Das Ganze, die Media- und Kommunikationsstrategien, die du sagtest vorhin, dass ihr so eine Transformation angestoßen hat, so aus so einem Sense of Urgency heraus.
Ja.
Bitte erklär mir doch mal, warum ihr diesen Sense of Urgency verstanden habt. Und in meiner Wahrnehmung so ganz viele, insbesondere wenn sie aus dieser, so wie du es vorhin beschrieben hast, aus dieser breitstreuenden Bulk-Buying, FMCG-Ecke, in die man euch ja tun könnte aufgrund eures Portfolios auch, warum ihr das verstanden habt und was euch da so besonders gemacht hat. Und man könnte auch sagen, ja, eigentlich müssten diese Sense of Urgency ja da draußen noch ganz, ganz viele deutlich, deutlich mehr auch hören.
Also ich kann für andere natürlich nicht reden und möchte jetzt auch nicht unbedingt assessen, ne,
wer sich da wann bei euch so getrieben hat,
genau. Transformiert hat, aber ich kann für uns, das liegt vielleicht auch ein Stückchen an der Branche. Das ist mein Verständnis, wenn ich so zurückgucke auf diese Jahre. Natürlich ist digital gerade in der Beauty ein Kanal gewesen, wo Konsumenten unheimlich früh schon nach Inhalten gesucht haben. Wir waren eine der ersten Kategorien, in der es möglich war, für Konsumenten Inhalte auch selber zu produzieren. Das heißt, sich vom Konsumenten zum Produzenten zu verändern, ne? Comments, Reviews, Ratings abzugeben, selber Inhalte online zu stellen, auf YouTube Unboxings hochzuladen und Meinungen zu publizieren, die sehr starken Einfluss darauf haben, welche Brand von uns wo steht. Das heißt, wir haben verstanden, dass es eigentlich von einem Rauskommunizieren einer Brand hingeht zu einer reziproken Kommunikation. Wir können vielleicht Themen anstoßen, wir können Angebote machen im Markt, dann ist es sehr wichtig, was durch die Digitalisierung als Echo zurückkommt. Wir haben sehr früh für uns diesen ganzen Bereich Influencer-Management erschlossen, sehr früh ein großes Augenmerk gelegt auf, wie können wir Ratings und Reviews wirklich maximieren, wie können wir auch strategisch ein Augenmerk darauf legen, weil das Erste ist, was Konsumenten uns sagen, über das, was wir auf den Markt bringen. Und das liegt vielleicht daher ein Stückchen an der Kategorie selbst, ne, an der Beauty.
Ja, aber jetzt, ihr seid ja nicht die einzigen Beauty-Anbieter, ihr seid sicherlich einer der größten, ihr seid 110 Jahre alt und gerade traditionell und sagen wir mal auch so in eurer Warengruppe mit eurer internationalen Marktpositionierung, da muss man jetzt nicht Mitleid haben, was die Margensituation angeht. Ne? Ich komme aus dem Direct-to-Consumer-Geschäft, da weißt du, da sind die Margen so ein bisschen ja, ihr habt dann auch den Handel und so, alles schwierig, aber so man könnte auch sagen, euch ging es ja eigentlich das alte Media-Modell, wie ihr Distribution hattet, ich weiß, es ist alles nicht einfach, aber ihr seid eine der bestdistribuierten Marken in fast allen Warengruppen, ihr habt Reichweite, ihr habt Einkaufskraft gehabt, jetzt gibt es auch viele, die sagen, boah, alles, was du gerade nanntest, ne? Feinere Effizienten im Frequency-Capping, besseres Targeting, in die Bewertung reinzugehen, in Influencer reinzugehen. Das wird ja viel, viel kleinteiliger, steuerungsaufwendiger.
Natürlich.
Das ist ja etwas, was man nicht immer sieht. Ne? Ihr geht ja sogar noch weiter, ihr nennt euch selbst die Beauty Tech Company. Das ist ja ein ganz anderes, daraus spricht ja auch ein ganz anderes Selbstverständnis, was eure Herausforderungen und eure Ziele sind.
Ja. Ich glaube, mit dem Begriff machen wir sehr klar, wie ernst wir nehmen, dass wir den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen. Das sagen natürlich viele Companies. Bei uns erlebe ich, dass es extrem tief in der DNA abgespeichert ist. Und wenn man ernst nimmt für Media und Kommunikation, was das bedeutet, wenn man den Konsumenten in den Mittelpunkt stellt, dann ist man relativ schnell fertig mit einer Awareness und mit einer Broadcasting-Aufgabe. Ja. Dann ist es relativ früh wichtig zu verstehen, welche Signale Konsumenten hinterlassen in all den Kanälen, die ich eben genannt habe, aber auch in neuen Technologien. Mhm. Die Akquise von Modiface ist ein Beispiel, was sehr klar illustriert, wie ernst wir nehmen, welche Reaktionen uns Konsumenten geben, wenn sie Produkte testen, live ausprobieren.
Machst du Modiface kurz nochmal erläutern?
Also eine Brand, Technologieunternehmen eigentlich, was wir akquiriert haben weltweit, was es möglich macht, durch eine beispielsweise Mirror-Technologie, Face Detection, erkennbar zu machen für Konsumenten, wie ein Produkt in der direkten Applikation wirkt. Also man muss dann nicht mehr im Store selbst sein, sondern kann auch auf der Website oder über AI ausprobieren, wie steht mir der Lippenstift, wie ändert sich vielleicht die Haarfarbe, aber wie ändert sich, ne? Kann ich einen Shade anders auswählen? Da werden auch Signale abgesendet und in der Konsequenz dessen, wie wichtig uns Konsumenten wirklich im Mittelpunkt sind, müssen wir auf diesen Daten ja auch Antworten geben.
Genau.
Wir sind ja aufgerufen, darauf zu reagieren.
Das ist ja eine der Brücke, die typisch ist für Direct-to-Consumer-Unternehmen, die Rückkanäle zu Endkunden oder möglichen Endkunden haben und die Absolut. Verwerten können und die ihr aufgrund mancher Produkte, die ihr sehr wahrscheinlich nicht direkt distribuieren könnt oder wollt, nicht kriegt. Und über solche Applikationen seid ihr in der Lage, Rückkanäle und Signale von Akzeptanzen von Kunden oder potenziellen Kunden irgendwie zu messen.
Okay.
Ja. Die man kann aus öffentlichen Quellen deutlich herauslesen, und ihr sprecht ja auch sehr, sehr offen darüber, wie wichtig das Digitale für euch ist. Digital ist ja dann im Grunde auch mindestens zweimal belegt, auf der einen Seite durch die Kommunikation medial eurer Marken, aber auch durch E-Commerce. E-Commerce meinem Verständnis nach überwiegend über Plattform, also kein klassisches Direct-to-Consumer in der Mehrheit, sondern auch über die Plattform. Ihr sagt aber auch sehr deutlich, dass das einer der größten Wachstumstreiber ist, E-Commerce und dieser digitale Appeal. Ist das etwas, also was können vielleicht andere Unternehmen, die so eine ähnliche Herkunft haben, nicht zwangsläufig unbedingt in der Kosmetik groß geworden sind, aber diese gleiche Herausforderung hatten, die keine direkten Kundensignale haben, aber trotzdem die Notwendigkeit haben, ihre Marke ständig frisch zu halten, neue Produktinnovationen auch zu kommunizieren. Was würdest du sagen, wenn du dich so neben euch stellen würdest, was man von euch am besten lernen kann bis jetzt?
Also wenn ich mich in die Schuhe von jemandem stellen würde, der heute neu ins Unternehmen bei uns käme, dann wäre ich vielleicht positiv überrascht davon oder begeistert darüber, welche große Testkultur hier herrscht. Oder in anderen Worten, ich bin ein bisschen stolz darauf, wie gerne hier und wie schnell hier neue Dinge ausprobiert werden. Wenn man sich anguckt, wie zügig wir Collaborative Ads getestet haben, du sprichst das Thema Retail und Shopping an, wenn man sich anguckt, wie früh wir in Koop-Maßnahmen gegangen sind mit Retailern, wenn man sich anguckt, wie mit welcher Leichtigkeit unsere Brandteams auch selbst, nimm den Luxus als Beispiel, neue Wege austesten, um in Retail zu kommunizieren, dann hat das eine extreme Geschwindigkeit. Mit einer ganz großen intrinsischen Motivation, da jetzt auszuprobieren, um zu gewinnen. Also diese Testkultur, die war noch nie so groß wie jetzt gerade verankert.
Die ist ja auch gerade wichtig, wenn du sagst,
Kunden
im Mittelpunkt stellen, Rückkanäle haben, dafür ist ja Testen dann ideal.
Ne? Absolut.
Insbesondere auf einer kleinen Fallzahl.
Absolut.
Ne? Und nicht über die alte Panel-Welt, die dann alle drei Monate mal eine Fokusgruppe.
Ja, und ganz ehrlich, nicht alles davon gelingt ja auch. Ne? Und bei vielen Dingen versteht man auch, man hat jetzt nicht den erwünschten oder den geforecasteten Effekt erzielt. Ja. Ich mache ein Beispiel auf. Wir haben mit viel Energie und mit viel Manpower gemeinsam mit unserer CMI, das ist unsere interne Research und Insights Abteilung, die komplette Kundensegmentierung, die wir haben, über alle Kanäle hinweg in digitale Signale übersetzt und Audience Management für uns getestet. Vor anderthalb Jahren auch Positionen darauf gegründet und versucht zu dekodieren, was bringt es eigentlich im Targeting, noch spezifischer an Audiences heranzugehen, wenn ich eine Übersetzung in Google Affinities beispielsweise und in andere Kategorien mir richtig spezifische Zielgruppen zusammenbauen kann. Jetzt guckt man sich unsere Marktbereiche an. Das hat nicht so vielversprechende Erfolge erzielt auf allem, was eher bei uns als Mass-Market bezeichnet wird. Wo wir wissen, wir brauchen auf jeden Fall Druck, wir brauchen Reichweite, wir brauchen die Hörbarkeit da draußen, um die Lancierung tatsächlich auch in den sichtbaren Bereich zu heben. Da hat das keinen additionellen Beitrag geleistet. Aber für alles, was selektiv kommuniziert wird bei uns, Luxusmarken in bestimmten Kategorien an Konsumenten kommuniziert, auch im Apothekenbereich oder in anderen Kategorien, da hat es tatsächlich die Effizienzmaße sofort verbessert. ROIs sind gestiegen. Ich erinnere mich an Conversion-Raten, die um 70% gestiegen sind, nur alleine durch die Verbesserung im Targeting.
Und das hättet ihr mit traditionellen Medien oder mit traditionellen Organisationsaufstellungen vermutlich nicht gesehen. Ne?
Also ihr hättet es nicht testen können. Und dann ist so ein Learning immer zweiteilig. Ne? Auf der einen Seite funktioniert was, weil es eben auch über 40 Marken sind, für die wir hier arbeiten dürfen. Ja. Auf der anderen Seite funktioniert etwas nicht. Und da muss man eben entscheiden, wofür kann ich das gerade Getestete noch verwenden.
Wenn du sagst, es funktioniert nicht alles gleich, oder ich habe dich so verstanden, dass es in den Mass-Markets weniger funktioniert, oder sagst du, es hat gar nicht funktioniert? Weil ich hätte jetzt auch, also meine naive Vorstellung.
Die Beiträge waren einfach nicht so groß.
Okay, okay. Ja. Ich hätte gesagt, in der alten Kommunikationswelt ist ja häufig so, dass wenn du denkst, wie so eine Planung, wie dann der Kreativprozess funktioniert, ne? Wie dann Kampagnen etabliert werden und dann ausgeführt werden, ja häufig immer noch auf so ein analoges Leitmedium, auch wenn das dann viele nicht so deutlich sagen, aber viele der Sachen werden ja erstaunlicherweise immer noch in Formaten produziert, jetzt nicht bei euch, aber da draußen in der Welt, als ob immer noch der 30-Sekünder das tatsächliche Leitmedium ist. Das hat jetzt auch nicht jeder verstanden, dass das nicht mehr so ist, aber die Organisation passt sich ja deutlich langsamer an, um dann auch wirklich zu testen und attribuieren und zu segmentieren, um dann saubere Ergebnisse zu haben, als die Erkenntnis. Wie war das bei euch? Habt ihr auch für die Mass-Markets Effekte gesehen, um sagen wir mal, dieses Zusammenspiel aus Segmentierung von Kundengruppen und Creatives effizienter zu machen? Oder ist das auch eher etwas, wo du sagst, das ist eher unter den Erwartungen?
Gab es auch im Mass-Market die Effekte, aber sie waren kleiner im additionellen Beitrag als auf den selektiven Divisionen. Was ich spannend fand letztes Jahr, war eine AI-Analyse zu Creative Ads auf Display, wo wir über 300, ich glaube fast 400 Signale einzeln aus den Ads herausnehmen konnten. Und nach denen wurde differenziert in Live-Kampagnen, wie man besser aussteuern kann, das Targeting verbessern kann.
Was für die Segmentierung, das Targeting danach, das ist ein
größerer Impact. Absolut. Und da war Creative, die Ads tatsächlich umzustellen, ein Riesenhebel tatsächlich.
Das ist ja etwas, was auch organisatorisch oft getrennt wird. Ne? Es gibt ja so die klassische Aufteilung, die eine Seite macht das, die Media-Seite, Planung, Targeting, und die andere Seite macht die Kreation, Produkt etc. Die Durchlässigkeit, Kundengruppen, Marken, Kommunikationsstrecken, als auch dann Kanäle und Mikrosegmentierung zu machen, ist ja etwas, was man mit so einer traditionellen Organisationsaufstellung, ich meine so traditionell, also traditionell meine ich noch von vor 5 bis 10 Jahren, nicht so hinbekommen hätte. Ihr seid ja bekannt dafür, dass ihr große Teile auch geinsourced haben. Magst du darüber sprechen, wie ihr euch aufgestellt habt organisatorisch oder euch weiterhin aufstellen werdet organisatorisch, was die Buying Creative und Testing-Prozess haben.
Also ich habe ja gerade eben schon mal einen Satz dazu gesagt, dass wir 2016 angefangen haben zu testen, Programmatik. Das waren, wie gesagt, kleine Budgets und kleine Kampagnen. Aber wir haben versucht, alle Geschäftsbereiche daran partizipieren zu lassen, sodass wir Learnings ziehen konnten. Und auch da hat unheimlich vieles nicht funktioniert, um ehrlich zu sein. Ne? Aber es war so vieles Vielversprechende drin. Reichweiten gingen teilweise hoch, Konversionsraten wurden besser, sodass es Sinn machte, Budgets erstmal in die Richtung zu steigern, um zu versuchen zu verstehen, was passiert denn eigentlich, wenn ich da versuche, jetzt die Effekte zu maximieren. Das hat dazu geführt, dass wir in 17 und in 18 wirklich massiv Medianetz gesteigert haben in dem Bereich und unsere Learnings auch gezogen haben. Beispielsweise eine Lancierung von Lancôme erinnere ich noch, die in 7, 8, 9 großen Zielgruppenclustern differenziert worden ist, ist extrem erfolgreich gewesen am Markt, weil wir es den richtigen Konsumenten erzählt haben und nicht einfach breit das Budget gestreut haben über alles, was dann so verfügbar wäre. Heute sehe ich, dass die Budgets einen validen Anteil erreicht haben. Ich sehe Addressable TV dazukommen. Ich sehe, auch wenn es One-to-Many bleibt, Digital Out-of-Home dazukommen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie differenziert man dafür jetzt noch die Creatives? Also wir sind wahrscheinlich in der glücklichen Lage im Vergleich zu anderen, dass wir fantastische Kollegen haben, auch auf DMI-Seite, die uns mittlerweile sehr, sehr gute Adsets zur Verfügung stellen. Das ist auch eine Evolution gegangen worden. Mittlerweile bekommen wir Story-Formate, fertige Ad-Formate und können damit einfach wirklich spielen am lokalen Markt.
Weil das die gesamte Organisation schon
da ist ein riesen Wandel erfolgt, muss man wirklich sagen. Das war ganz anders. Aber das ist der Beitrag, den wir leisten können. Und dann kommt es ganz schnell zu einer Verantwortung am Markt, wo ich die Publisher in der Pflicht sehe, wo lange nicht das an Videoinventar zur Verfügung ist, was wir gerne nutzen würden.
Bewegtbild ist vermutlich, wenn ich mir so eure Gattungen vorstelle, Bewegtbild ist vermutlich ein ganz großes Thema bei euch.
Das ist das Inspirierendste, was wir zur Verfügung stellen können. Videoinhalte, bewegte Bilder, mit denen wir illustrieren können, dem Produkt-USP. aber B, auch immer eine Markenwelt transportieren können von der Valorized Brand. Und deswegen ist es für uns extrem wichtig, auch selber natürlich einen Beitrag dazu zu leisten, welche Videoinventare am deutschen Markt verfügbar sind. Wenn man sich anguckt, was da für Millionen an Videoviews jeden Monat kassiert werden von großen Seiten wie oder nimm erst die neuen Media-Innovationen wie ein Join, wie ein TV Now und so. Und dann kommen große, valide Websites, die alle noch nicht so darauf vorbereitet sind, diese Videorevolution, die in den 20ern vor uns steht, mitzugehen. Wir würden extrem stark in diesen Markt investieren, wenn denn mehr Fläche zur Verfügung wäre und wir technologisch Zugriff drauf hätten.
Genau, ist es rein das Volumeninventar? Da haben wir schon viele, gerade auch der deutschen Publisher, nachgezogen. Ist ja klar, das sind ja verhältnismäßig attraktive TKPs, die da erzielt werden können. Und die Nachfrage ist ja größer als das Angebot. Also insbesondere in so wie das letzte Quartal jetzt. Da sieht man immer wieder, dass das Bewegtbild immer noch, obwohl ja deutlich mehr Inventar nachgewachsen ist. Und die YouTube- und Social-Welt wächst ja auch gigantisch. Volumen ist die eine Sache. Wie siehst du Targeting-Möglichkeiten, Steuerungs- und Bewertungsmöglichkeiten?
Daher kommt genau der Bedarf. In dem Bild würde ich heute sagen, dass die Publisher in der Struktur, wie wir sie heute zur Verfügung haben, in Deutschland vielleicht Schlüsselloch aufgemacht haben.
Publisher,
die müssen das Tor aufmachen.
Wenn wir vom Publisher sprechen, meinst du vermutlich alle Medien Publisher außerhalb der GAFAs.
Unsere Medienpartner, genau. Unsere Medienpartner. Da haben wir natürlich viel Innovationsanstrengung auf deren Seite, auch Richtung Video. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber viel zu lange auch noch den Griff oder den Hilfegriff in zusätzliche Maßnahmen wie ein Outstream, wie andere Lösungen. Guck dir den Rise von Wiedervermarktern an, die sich darüber gesetzt haben, einfach um Videoflächen möglich zu machen. Alles richtig und gut und davon profitieren wir sicherlich auch in den Nettoreichweiten. Aber das ist alles nur das Schlüsselloch. Gerade im Pre-Targeting sehen wir, dass die Deals, die uns zur Verfügung gestellt werden, lange nicht das widerspiegeln können, was wir woanders schon als relevante Zielgruppen eingesammelt haben. Gerade in Make-up zum Beispiel, also die richtigen Make-up-Fans, Beauty-Mavens. Nimm Skincare-Kategorien beispielsweise, in denen wir wirklich richtig gut noch wachsen. Dann sind das alles Zielgruppen, die wir in den pre-targeted Deals heute so noch nicht wiederfinden können. Was einfach ein Indiz dafür ist, dass die Masse noch nicht ausreicht. Und guck dir doch selber deutsche Websites an. Ne? An welchen Stellen wird denn da Video tatsächlich angeboten? Das meiste ist wirklich noch Text. Da steht eine ganz große Inventarknappheit im Raum. Und ein großer Wunsch von uns, eine deutlich mehr an der Stelle zu machen.
Das ist ja vermutlich auch konzeptionell für viele der Publisher wirklich eine große Herausforderung. Ne? Die sind ja so, in meiner Wahrnehmung war das so, dass die vor 3-4 Jahren irgendwie auf einmal aufgewacht sind, weil sie gesehen haben,
absolut.
Hoppala, da wird ja was für bezahlt.
Da kommt ja was.
Ja, genau. Ja. Und haben dann mehr oder weniger so ein bisschen lieblos ihre Strecken umgebaut. Kann man ja heute immer noch sehen. Ne? Also gerade von großen, reichweiten, starken Nachrichtenportalen, wie lieblos da die Videoinventare im Verhältnis zum Beispiel zu den US-amerikanisch geprägten. Und jetzt auch jenseits der Google-Facebook-Welt.
Und es würde viel mehr gehen, ja.
Ja.
Es würde viel mehr gehen.
Ja, die Nachfrage stand da zu sein.
Einfach auch, um Pre-Targetings wieder möglich zu machen. Ne? Weil da reicht die Masse in der Übersetzung nicht, um Targeting wieder zu ermöglichen.
Lass uns nochmal über die regelbasierten, versteigerungsgetriebenen Plattformen aller Google, YouTube und Facebook sprechen. Der klassische Aufschrei wäre jetzt, die Nachweisbarkeit, die Transparenz ist nicht gut genug. Aus deiner Seite habe ich das noch nie gehört. Liegt das daran, dass ihr euren entweder keinen Unmut habt oder euren Unmut anders kundtut?
Oh Gott, man muss ja immer gucken, wie man mit dem arbeitet, was man gerade hat. Ne? Und natürlich arbeiten wir mit dem Publisher, über die wir uns gerade unterhalten haben, auch intensiv zusammen. Das will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Und natürlich arbeiten wir intensiv mit YouTube und Google generell zusammen, weil es so wichtig ist, zu pionieren. Ist auch etwas, was, glaube ich, ganz tief in der DNA von unseren Teams steht. Beispielsweise Search neu anzufassen, zu sagen, ich baue das nicht mehr nur auf Visibilität und auf Performance tatsächlich auf. Ich will jetzt begreifen, auf Basis des Verhaltens, was Konsumenten auf unseren Websites zeigen, wie engagiert sind die denn? Welche Signale haben sie uns gegeben? Und wie targete ich die dann wieder, wenn es zum nächsten Search-Request kommt? Das ist gerade ein ganz spannendes Thema hier, was wir versuchen wollen zu lösen. Weil die Zeit von One-Fits-All einfach vorbei ist.
Ja.
Und dann kann ich natürlich verschiedene Ad-Forms auch dafür anbieten. oder guck dir Zusammenarbeit mit YouTube an, die auch eine ist, die natürlich von Ups und Downs geprägt ist, aber ehrlicherweise auch davon, dass wir viele Upskillings genießen. Ne? Wir kommen jetzt gerade mit dem kompletten Dynamic Desk Team aus, wir nennen das so Inspiration Days, am Jahreseingang zurück. Wo wir ein Preview bekommen in Early Betas, Early Alphas, in die Entwicklung, was da kommen wird als nächstes, Office Shopping und für Retail. Das sind natürlich keine Dinge, die wir jetzt ab nächsten Montag umsetzen können, aber die uns helfen, auch immer so einen gesamten Scope, ne, um da fresh zu bleiben, einfach so einen gesamten Scope zu verstehen, wo können sich Dinge denn hin entwickeln als nächstes, was passiert auch mit einer Technologie, was wird der nächste Evolutionsschritt von GMP selber sein. Das sind wichtige Themen, die wir verstehen wollen, möglichst früh verstehen wollen, um sie direkt für uns zu antizipieren.
Die, wir werden vielleicht gleich nochmal über, oder wir werden bestimmt gleich nochmal über das Thema Operating Model und Tech Stack sprechen. Sag mir bitte kurz nochmal eure Arbeitsaufteilung zwischen dem, was ihr wirklich in-housed und was ihr mit Agenturpartnern gemeinsam macht. Vielleicht kannst du mir da einen Einblick geben. Habt ihr euer komplettes digitales Mediageschäft geinhoused? Oder?
Wir haben mit Programmatik gestartet, in den Jahren, die ich eben auch aufgerufen habe. Im Moment sind wir mit einem großen Fokus auch auf Social unterwegs und versuchen, wir nennen das so Brilliant Basics, ne? Wir haben Guidelines aufgestellt, wo wir relevante Reichweiten erzielen wollen und exzellent in der Exekution auf Social sein wollen. Das machen wir teilweise in-house, teilweise mit Partnern. Und Search, wie gesagt, ist ein Thema, dem wir uns komplett neu widmen wollen. Über Engagement Scores neu zu definieren, welcher Zielgruppe liefere ich was eigentlich an Inhalten, wenn ich weiß, sie sind anders mit uns schon engagiert. Sie haben anderes Verhalten auf den Websites gezeigt. Und über diesen drei Kanälen versuchen wir Full Precision Advertising aufzubauen, weil wir nicht in den Kanalsilos stecken bleiben wollen. Die Vision für die nächsten Jahre ist, relativ schnell an einen strategischen Punkt zu kommen, wo wir einer Brand eine Empfehlung geben können über alle digitale Kanäle hinweg, weil wir Muster anfangen zu verstehen. Die Kategorien, die wir bedienen mit unseren Brands, sind hoch unterschiedlich. Beauty ist nicht gleich Beauty. In der Skincare beispielsweise sind persönliche Empfehlungen auf Search so wichtig, dass sie ganz am Anfang der Consumer Journey stehen. In Make-up ist Inspiration über Influencer, über Social so wichtig, dass die ganz am Anfang stehen. Und dann wollen wir Muster identifizieren können, wie wir in diesen Kategorien einen Wachstumsbeitrag auch bringen können als Dynamic Desk Team, als Digital Team im Rahmen der CMO-Organisation, um eben unsere Wachstumsbedürfnisse auch zu füttern.
Die, die Zusammenarbeit mit den Agenturen, gibt es da irgendwie eine klare Arbeitsteilung, die man so sagen kann, also die im Sinne von Planung, strategische Zielrichtung, Bewertung liegt bei euch und Exekution bei, bei Agenturpartnern? Oder kann man das in eine einfache Formel übersetzen?
Also diese alte Trennung zwischen, weil du es so ansprichst, zwischen Consulting und Einkauf, die gibt es eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr so. Was wir versuchen in jeder Reorga, die wir ja auch regelmäßig gehen, ne, ist nicht zu layern. Das heißt, Menschen, die beispielsweise bei uns starten im Dynamic Desk, in der CMO-Organisation, die Verantwortung nicht nur zu geben für Einkauf, sondern auch sie gleichzeitig mit der Brand zu connecten und im direkten Austausch mit den Markenteams auch die beste Beratungsleistung sicherzustellen. Weil das dazu führt, erstens, dass man schlank und simpel in der Organisation bleibt. Dann bleibst du schnell und agil. Zweitens führt es dazu, du sparst dir diese ganzen Brüche, die du hast bei Rebriefings und Debriefings, ne? Bis dann mal im Maschinenraum landet, über zwei, drei Leitungsinstanzen, was jemand gebrieft hat. Das darf nicht sein. Deswegen haben wir von Anfang an sehr flache Hierarchien eigentlich gebaut. Und das bezieht sich auch auf die Inklusion der Agenturen. Die sitzen teilweise bei uns hier in-house, in unserem Gebäude, sind auch vollkommen inkludiert wie eigene Mitarbeiter in den Jobfixen mit den Brands, in dem Austausch mit den Markenteams, um direkt mit aufzunehmen, was ist als nächstes eigentlich nötig und auch mit ihrer eigenen Empfehlungen direkt mit reinzubringen. Das ist ja ein laufendes Upskilling eigentlich. Ich glaube, man kann Tagesgeschäft in den Zeiten, in denen wir jetzt heute leben, nicht mehr von Training oder von Upskilling trennen. Ja. Jeder Jofix, ehrlicherweise, bringt News gerade mit rein, wo man neu entscheiden kann, wie man sich einer Zielgruppe besser gegenüber aufstellt.
Ja, dann hast du keine, also weder Silos noch Blackboxes. Ne? Blackboxes gehen ja auch in beide Richtungen. Ne? Das ist ja auch aus der Agenturperspektive.
Ja, absolut. Das erfordert natürlich ein extremes Engagement, eine extreme Geschwindigkeit, auch im Denken. Nicht viele Sachen sind heute Morgen noch so, wie wir sie gestern Abend eigentlich besprochen haben. Das ist einfach so, weil der Markt sich auch so schnell dreht und weil Learning so schnell aus Kampagnen generiert werden können. Aber ich glaube, es ist richtig, solche flachen Hierarchien zu ermöglichen und auch solche Agenturpartner, wie sie uns heute zur Verfügung stehen und uns helfen, direkt zu integrieren.
Das setzt natürlich auch Vertrauen voraus, ne? Transparenz und Vertrauen. Ne? Dass nicht eine Seite das irgendwie zum Übervorteilen benutzt. Aber da habt ihr ja auch schon einen langen Weg hinter euch. Okay, kannst du etwas zu eurem Tech-Stack sagen? Von außen kann man gut erkennen, dass ihr verhältnismäßig nah an der Google-Welt aufgestellt seid. Ist das richtig?
Ja, es gibt verschiedene Plattformen. Ne? Also wir haben damals mit GMP gestartet, damals ja noch Double-Click. Mhm. Ne? Warum? Weil es einfach der Stack war, wo wir international vergleichbar relativ schnell testen konnten. Mhm. Es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit über die Länder hinweg bei uns. Bin ich sehr froh drüber, weil wir aus dem Austausch auch mit UK, mit Frankreich, mit Spanien, aber auch mit Märkten wie Amerika und wie China relativ enge Learnings ziehen konnten und konnten dann verstehen, wie können wir uns gegenseitig auch nochmal helfen.
Ja.
Also ehrlicherweise ist der Kontakt so eng, wir kommunizieren alle über WhatsApp miteinander und geben uns so die neuesten Impulse und die Insights. Mhm. Das ist etwas, was ganz wichtig ist bei uns.
Und da seid ihr auf einer vergleichbaren Plattform. Ihr von eurer Gesamtorganisation scheint ihr auf der einen Seite zentral aufgestellt sein, dass für Teile der Markenführung Paris im Mittelpunkt der Entscheidung steht. Ihr scheint aber dann auch viele auch operative Freiheiten in den Landesgesellschaften zu haben.
Ja, ich glaube, Media is local ist ja eh so ein alter Satz, der einfach immer noch gilt. Ne? Aber in den Zeiten mit der Plattformökonomie kommt natürlich ein anderer Layer hinzu.
Ja, genau.
Deswegen war so wichtig, eine Technologie über alle Länder hinweg zu etablieren. Auf der anderen Seite gibt es eine große, tief verankerte Testkultur bei uns. Mhm. Und die hat ermöglicht, eben auch den Ländern spezifisch solche Stacks aufzusetzen. Natürlich arbeiten wir mit noch mehr Stacks beispielsweise in den USA zusammen. Ne? Mhm. In Deutschland haben wir jetzt Active Agent für uns erschlossen. Mhm. Einfach um einen hundertprozentigen Zugriff auf die maximal verfügbaren Publisher-Inventare sicherzustellen. Mhm. Weil uns wichtig ist, da mit unseren Brands zu kommunizieren, wo eben auch die Consumer-Eyeballs tatsächlich sind. Und das war auf anderen Wegen nicht sicherstellbar. Plus Active Agent ist natürlich eine Plattform, die uns relativ früh den Zugriff auf Addressable TV ermöglicht hat und jetzt eben auch auf digital, auf Out of Home, für uns den Zugang sicherstellen wird. Und ich bin ganz gespannt darauf, was wir über solche neuen Ideen wie Geofencing im Outdoor-Bereich, parallel zu laufenden Programmatik-Kampagnen, welche Hebel wir da noch ziehen werden, weil jetzt endlich die Screen-Technologien zusammenwachsen. Ne?
Ja, die gerade Screens außerhalb der traditionellen digitalen Welt, also traditionell digital sage ich schon, ne? Oder Out of Home ist ja immer noch so das, wo viele der Digitalen noch mit fremdeln und die umgekehrt die analogen Out of Home Leute sich auch noch manchmal in meiner Beobachtung nach schwer tun, die Möglichkeiten des Digitalen.
Ist auch ein Riesenwandel,
Ja, genau. Es ist ja auch von der Nachweisbarkeit von den Bewertungsmodellen nochmal ein weiterer komplexer Layer als in den Dingen, die jetzt im Device im Mittelpunkt haben.
Ja. Aber da hing Deutschland hinterher. Ne? Wenn ich mir aus dem Austausch mit Spanien oder mit UK beispielsweise angucke, was Nielsen da bereits geleistet hat, dann reden wir da in den Märkten ja nicht nur über Digital Ad Response Daten, sondern auch schon bei Total Ad Response Daten.
Ja. Woran liegt das?
Da gibt es ja Projekte, wo dann auch TV-Reichweiten All Video Reach möglich gemacht haben. Ja. Die sind vollkommen inkludiert. Auch wenn das alles noch ein Produkt, ich sag mal, ein Projektstatus ist, können wir an der Stelle als Advertiser schon voll davon profitieren.
Ja.
Mit allem, was dann auch an guten und schlechten Learnings daraus gezogen wird.
Ja.
Aber die sind schon über die Stufe hinaus, wo wir in Deutschland im Moment noch stehen, ehrlicherweise im größten europäischen Markt, wo Nielsen TAR-Daten ja noch lange nicht verfügbar sind.
Das ist ja in der Regel auch eine Reise. Ne? Das muss aber erstmal anfangen, damit auch ein Advertiser damit lernen kann, okay, welchen Daten vertraue ich, in welcher Tiefe
und absolut.
Wie viele und wie große Entscheidungen stelle ich darauf ab. Hast du eine Erklärung dafür, warum das in Deutschland noch so hinterherhinkt? Ist das so ein bisschen wie beim Videoinventar, weil die alte Welt ja noch irgendwie ganz okay funktioniert? Oder weil auch von der gesetzlichen Rahmenbedingung kann es ja nicht so viel anders sein? Der Markt scheint attraktiv genug zu sein. Also ich kenne jetzt den spanischen Markt nicht gut genug, aber ich weiß, dass der deutsche größer ist.
Ich bin auf dem Thema auch etwas emotional und dachte eigentlich auch in einem großen Markt wie Deutschland käme so etwas zuerst. Das ist nicht so. Aber ich will gerne einen Beitrag leisten von uns aus als Advertiser, um da relativ schnell auch mit den Marktpartnern gemeinsam, mit einer AGF, mit Nielsen, solche Dinge möglich zu machen.
Ich habe, das ist jetzt witzig, ich habe nicht jetzt zum ersten Mal den Effekt, dass ich spüre, dass ein großer Advertiser mit seiner alten Marktforschungs- und Werbewirkungswelt nicht zufrieden ist.
Also, ist das so?
Ja, natürlich. Also, es gibt auch hier, also hier der Podcast zum Beispiel. Hm. Ich will jetzt keinen einzelnen rausnehmen, aber zum Beispiel hier aus dem Hamburger Umfeld hat es auch einen Podcast gegeben, wo ich gesagt habe, hey, das kann eigentlich nicht sein, dass wir als Advertiser im Grunde die Werbewirkungsmodelle vorantreiben müssen und danach mein etabliertes Marktforschungsunternehmen das dann irgendwie versucht, bestmöglich umzusetzen.
Ja, aber vielleicht ist Unzufriedenheit nicht die richtige Kategorie.
Aber ich glaube, okay, sagst du, du siehst Potenzial.
So, und ich glaube, man kann sich immer vor Augen halten in Zeiten, wo ja eh die Geschäftsmodelle anfangen zu verschwimmen, wo es mehr um Kooperationen geht, um Partnering, die Zeiten ändern sich doch, ne? Welchen Beitrag man selber leisten kann, damit solche Dinge einfach nach vorne gehen. Es ist nun mal so, dass es im Moment in Deutschland nicht zuerst kam. Jetzt können wir überlegen, wie kooperieren wir dann mit einer AGF, die wir uns heute nochmal sehen, wie kooperieren wir mit Nielsen, die wir nächste Woche nochmal sehen, ne? Gemeinsam mit den Resources, die wir hier auch haben in der CMI, also in unserer Research and Insights Abteilung, um solche Dinge schnell auf die Beine zu setzen. Und da hilft eben auch die internationale Vernetzung, die wir haben. Ne? Sonst würden wir von diesen Testläufen in UK und in Spanien auch nicht, ne, schon die ersten Ergebnisse gesehen haben.
Ich stelle jetzt mal eine ganz wilde These auf und du kannst da kommentieren oder nicht. Ich stelle mal eine ganz wilde These auf und ich sage dir, es wird in Zukunft werden eher so führende Advertiser, diese Wirkungsmodelle und Nachweismodelle treiben und nicht mehr die etablierten Marktforschungsunternehmen. Unvorstellbar oder?
Vielleicht muss jeder seine Rolle in dem Bereich neu definieren. Ne? Vielleicht muss jeder seine Rolle neu definieren. Es ist ja auch so, dass wir im Bereich Modeling, also ökonometrische Messungen, mit Nielsen schon sehr lange zusammenarbeiten und auch tolle Ergebnisse da gezogen haben. Aber auch andere haben uns inspiriert. Nimm die Zusammenarbeit, die wir mit Reply haben. Früher ja noch T&D in Deutschland, die fantastische Dinge im Bereich Live ROI für uns, gerade im Make-up ermöglicht haben, wo wir sehen konnten, dass durch Weekly Optimization sofort in den Kampagnen ROIs verbessert werden können. Und wollen das jetzt über mehrere Kategorien weiter ausrollen. Ich glaube, da muss man einfach weiter testen.
Ich glaube, was mich zu dieser vielleicht gar nicht so steilen These veranlasst, ist, dass diese Art von Advertiser immer bessere Proxys haben wird aufgrund ihrer direkten Kundenbeziehung, die klassischen Marktforscher so naturgemäß nicht haben. Also ich glaube deshalb einfach, dass diese Umkehr dessen, was ist eigentlich Zulieferer und was ist eigentlich führend, in diesem System, dass sich das umkehren wird. Aber das ist vermutlich noch ein Thema für so einen eigenen Podcast.
Ja, genau. Darüber könnte man noch, ne? Das ist immer eine Frage von, wer kooperiert mit wem.
Ja, gut. Aber auf der anderen Seite natürlich auch alles immer noch alles sehr, sehr jung und viele, viele Dinge, die noch im Werden sind. Lass uns kurz nochmal zu diesen Themen, die du vorhin angerissen hast, bei Creative und Testing und die Rolle von AI nochmal zurückkommen, weil das ist ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert und ihr seid aus meiner Sicht eine der wenigen, die aufgrund ihrer internationalen Dimension, erstmal eures Commitments ins Digitale wirklich einzusteigen, aber aufgrund auch eurer Power, die ihr an Kapazitäten und Intelligenz habt, irgendwie da auch wirklich erste Erkenntnisse zu generieren. Mal abgesehen vielleicht von den Plattformen, die das natürlich sowieso können, aber aus der Advertiser-Sicht. Und ich weiß jetzt, viele werden jetzt denken, oh, AI, ich kann es nicht mehr hören, was natürlich auch ein überhitztes Wort ist. Aber was ist aus deiner Sicht so der jetzt schon nachweisbare Wertbeitrag von intelligenten Bewertungsmöglichkeiten?
Also ich glaube, das eine Beispiel, was ich eben schon so ein bisschen angesprochen habe, ist ein großer Leistungsbeitrag, den uns AI im Bereich Creative Ads verspricht. Was wir sehen, ist, dass es uns extrem hilft, Ad-Forms zu differenzieren, das Ad-Set auseinanderzunehmen und relevant zu machen für den einzelnen Konsumenten. Und das kann ja kein Mensch selbst sicherstellen. Ne?
Und das sollte auch mal Technologien.
Genau. Ganz dringend. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Produktentwicklung. Und Beauty ist sicherlich eine der Kategorien, die sehr schnell Tech werden wird. Wenn wir uns angucken, was mit Modiface jetzt schon passiert ist, haben wir gerade darüber gesprochen, aber auch was Perso jetzt ermöglicht, jetzt ja vor ein paar Tagen auch in der PR gelauncht, dann sind das alles Technologien, die ja letztendlich den Rückkanal zum Konsumenten endlich aufmachen. Und für uns eine ganz neue Form der Kommunikation eröffnen. Und da macht es Sinn, auch Advertising daraufhin neu abzustellen. Und deswegen bin ich sehr fest davon überzeugt, dass die Zeiten von Broadcasting in dem Umfang, wie wir es heute immer noch tun, sicherlich nicht mehr so bleiben werden. Es wird sicherlich so ein Floor immer noch geben an Grundlautstärke, die man braucht, ne, für bestimmte Lancierungen, um Themen groß zu machen. Aber AI, das, was Konsumenten wünschen, ne, die Benefits, die sie selber suchen an Produkten, wenn uns der AI die Brücke tatsächlich baut, diesen Rückkanal so zu verstehen, dass wir Konsumenten dann besser segmentieren können und Targeting daraufhin besser abstellen können, dann ist das große Versprechen für Advertising eigentlich. Dann ist es nicht mehr one fits all. Dann können wir einzeln den ganzen Erics, die sich interessieren für, keine Ahnung, ne, die Bartpflege und so weiter, ganz andere Angebote machen.
Falten, Antifalten.
Deswegen nehme ich die Bartpflege jetzt als Beispiel. Ja, um nicht Männern 20, 49 immer dasselbe zu erzählen. Ja. Das kann ja keiner mehr. Ne?
Ja. Das verstehe ich. Also bei den Ad-Formaten, ich glaube, das ist sogar intuitiv nachvollziehbar, aber bei dem Zusammenspiel aus Ad und Ad-Formaten, Creatives etc., aber dann auch nur in der Mikrosegmentierung, also dann den Kanal wieder zurückzubespielen, also einmal Signale interpretieren zu können, aber auch wieder zurückzuspielen. Das setzt auch wieder voraus, dass der Publisher, um den Kreis da wieder zu schließen, auch in der Lage ist, dann solche feine Segmenten dann auch wegen solche
Microsegmente. Und deswegen geht es eben auch um Inventar. Ganz genau, du hast recht. Deswegen geht es auch um Inventarverfügbarkeit. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine, ich will nicht Revolution sagen, es braucht eine Evolution auf Video, um diesem Videozeitalter wirklich mit gutem Inventar zu begegnen.
Ist das so seine Erwartung für das, für nicht nur
definitiv. Das
Jahrzehnt, sondern für die nächsten unmittelbaren
definitiv, Monate. Sehr klar. Display wird immer seine Aufgabe machen, auch im Bereich Conversion, da bin ich fest von überzeugt. Das ist okay. Wir brauchen aus dem Bedarf unserer Kategorie hinweg und aus dem, was wir wirklich darstellen können mit fantastischen Videoinhalten, viel, viel mehr Videocontent in Deutschland, um davor und da drin relevant zu platzieren.
Das wird ja sicherlich auch noch dadurch bestärkt, dass die klassischen Reichweiten im TV in den relevanten Zielgruppen ja nicht mehr werden. Ne? Also darüber kann man sich
jetzt... Nett gesagt.
Da kann man, ja, aber witzigerweise, auch darüber kann man sich ja streiten. Ich dachte immer, mit so einer These renne ich überall offene Türen ein. Da gibt es auch ganz viele...
Nö, aber das liegt ja klar auf der Hand. Ne? Man muss sich ja nur die letzte Massenkommunikationsstudie angucken von ARD und ZDF. Da geht ja ein Riss durch Deutschland. Diesmal nicht demokratischer Art, sondern demografischer Art. Ich erinnere, 200 Minuten ungefähr Nutzung generell am Tag von allen Frauen in Deutschland, Mediennutzung, Video. Nur noch 149, 150 ungefähr von jungen Frauen. Wenn wir wachsen wollen in jungen Konsumentensegmenten, man guckt sich diese 150 Minuten an, dann fällt die Hälfte davon nicht mehr, ich sag mal, in deutsche Inventare.
Ja.
Ne? Das sind die Netflixes, das sind die Primes, das sind die, und jetzt kann man die alle aufzählen. Alles noch Non-Ad. Da werden wir sicherlich ein großes Auge drauf haben, wie wir uns solchen Plattformen gegenüber aufstellen, wie wir da Kooperation einläuten. Aber das verstärkt nun noch mehr unseren Wunsch eigentlich, und da insistiere ich so ein Stückchen, unseren Wunsch nach validem Videoinventar für Retargeting in Deutschland.
Das ist aber, also aus eurer Perspektive, euch ist das klar, schon seit mehreren Jahren. Ich dachte, wir haben uns ja auf der D3Con darüber unterhalten, dass der Aufschrei viel, viel größer wird. Also man muss ja gar nicht aufschreien, aber vor allen Dingen die Initiativen nach innen. Also das ist ja bei allen Advertisern, die das Bedürfnis haben, große Reichweiten qualitativ, also irgendwie zielgerichtet, das sollte ja immer der Fall sein, zu erreichen, dass das Leitmedium am Anfang noch eine Erosion hat und ihr jetzt mehr oder weniger eine offensichtliche seine Funktion nicht mehr erfüllen kann. Also insbesondere das, was du beschreibst, ne? Reichweiten, die das kennen wir aus dem Display, dass dann irgendwann auch die Kontakte zur Kaufkraft in einem ungünstigen Verhältnis stehen und du dann irgendwann so eine Art Negativselektion hast, nur noch diejenigen erreichst, die sich einfach was Besseres nicht mehr leisten können oder überhaupt nicht mehr in mein Transaktionsziel muss sein. Das sehen wir jetzt trotzdem und trotzdem das, was die gemeinsam, du sagst jetzt hier auch hier nicht deutsche Inventare oder man könnte auch sagen, alle Streaming-Dienste, die ein anderes Monetarisierungsmodell haben und Ads gar nicht so sehr brauchen wie klassische Publisher, die sind bis jetzt noch weitestgehend werbefrei, aber wenn sie mal Ads zulassen, werden sie ja nach programmatischen Gesichtspunkten ansteuerbar sein. Die werden ja nicht nochmal so, außer am Anfang, wo sie noch so Hochpreis-DKB, wenn sie es noch nicht so in der Lage sind, echtes Programmatik anzubieten oder nicht wollen. Aber mittelfristig wird das Betriebssystem dieser reichweitensteigenden Plattform auch ein rein programmatisches sein. Das heißt, ich als Advertiser muss in der Lage sein, das zu beherrschen.
Ja, ich glaube das auch. Dann glaube ich, dass es aber auch einen Wandel geben wird in der Beurteilung solcher Kanäle. Ich denke, dass es nicht der TKP alleine sein wird, der uns darüber entscheiden lässt, ne, wo wir dann da buchen, sondern wenn der Leistungsbeitrag einfach von einem Kanal so valide ist, dass er einen direkten Sales-Effekt für uns denn abzeichnet, ja mein Gott, dann müssen wir halt darüber reden, wie wir da investieren.
So, aber dann, genau, aber da werdet ihr ja nicht mehr auf so eine Kost, also eine TKP-Perspektive reinkommen, sondern ihr werdet ja sehr stark schon feinere Beiträge über qualifizierte Views und Wahrscheinlichkeiten, Score-Modelle,
ja, natürlich,
die da an der Gewinnung oder an der
Kauf. Deswegen ist die Spiegelung unserer Daten so wichtig, ne? Die Engagement-Scores abbilden zu können, richtige Zielgruppensegmentierungen abbilden zu können. Dafür reicht dieses Inventar eben noch nicht. Alles, was da zurückkommt in den Tage der Deals, ist so gering, dass es keinen Effekt mehr haben kann nachher, ne?
Witzig, wie schnell sich das gedreht hat. Ne? Und an unserem Anfang des Gesprächs haben wir noch gesagt, damals war sowas wie RTB so mal das Schmuddelwort. Und sagen, warum sollte denn eine Premium-Marke nicht in Premium-Inventar, so wie die Diktion der Publisher damals war, reingehen? Zu, wir kriegen eigentlich nicht mehr genug Reichweite und wir können diese Reichweite nicht mit den richtigen Daten, also nicht mit ausreichend granularen Daten ansteuern. Ja. Und das Ganze in einem Kreislauf von, ich würde sagen, weniger als 10 Jahren.
Wenigen Jahren, ja. Ich glaube, die 20er, die werden jetzt ganz spannend. Da wird sich vieles entscheiden.
Groß, ja. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung dieses Gespräches.
Machen wir,
bevor wir zum Abschluss kommen, noch eine meine persönlich motivierte Abschlussfrage, die ich eigentlich fast immer stelle, ist, wie hältst du du dein Wissen frisch?
Ich höre natürlich deinen Podcast.
Dankeschön.
Ganz wichtig. Nee, aber auch andere. Ne? Es gibt ja noch ein paar andere Transformation-Podcasts und so weiter. Mhm. Aber was uns als Team auch immer viel geholfen hat, ist eine ganz enge Vernetzung mit unseren Marktpartnern. Mhm. Also ich habe die Inspiration Days mit Google gerade zitiert. Mhm. Ne? Das ist ein Beispiel davon. Mhm. Wir machen Publisher-Tage. Mhm. Ne? So eine eigene In-House-Convention, wo wir uns angucken. Ne? Mhm. Wer bietet was an neuen Impulsen und Innovationen eigentlich gerade? Wie könnten wir die denn verwenden? Mhm. Und arbeiten dann on-brief mit denen ganz agil zusammen in kleinen Sessions. Ich glaube, dieser Austausch ist so wichtig und sich die Zeit dafür zu nehmen, mit diesem Partner, mit dem man eigentlich im Tagesgeschäft ja zusammenarbeitet, einen Slot zu haben, wo man mal kurz oben auf die Metaebene guckt. Mhm. Das hat uns immer sehr viel gebracht.
Mhm. Super, klasse. Du, du warst auf der D3Con, du bist jetzt als nächstes, glaube ich, auf der AdTrader. Bin gespannt, was du berichtet. Warst du nochmal ganz so abschließend, wie war so deine Erfahrung auf der D3Con?
Ich finde, die D3Con hat sich zu einem fantastischen Forum entwickelt, um also wirklich richtig gute Fachgespräche, Expertengespräche, auch offside von diesen Panels, ne? Offside von den offiziellen Veranstaltungen, mal untereinander zu führen. Mhm. Da haben wir viele Impulse damals auch als Team mitgenommen, ne? Wenn es um die Weiterentwicklung von Programmatik geht. Mhm. Damals war ATV auch noch ein Thema, was gerade erst kam. Mhm. Jetzt haben wir es tatsächlich schon nutzbar im Stack. Mhm. Dann wird es hoffentlich als nächstes richtig Video werden. Mhm. Heute ist es ja eher noch Display. Das ist ein fantastisches Forum dafür. Werden wir sicherlich auch wieder vertreten sein. Da teilen wir uns mit dem Team auch immer sehr, sehr gerne auf. Ne?
Ich habe auch gesehen, dass ihr auf den Rockstars wart, ihr auch
mit einem relativ
großen Team da.
Ja.
Ja, gut, dass dieser Austausch so stattfindet.
Ja.
Super. Andreas, das hat mir großen Spaß gemacht.
Dito,
danke dir. Ich kann gleich abwarten, wenn wir das hier nochmal fortsetzen können. Wir müssen überlegen, welche Themen wir dann nochmal rausisolieren. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Gleichfalls.
Und ich wünsche dir ein großartiges 2020.
Hat Spaß gemacht. Gleichfalls. Dankeschön. Dir auch, Erik.